Süß essen und naschen ohne Zucker, ohne Kalorien, ohne Blutzuckerspikes. Das sind die Versprechen von Süßstoffen und heute wollen wir einmal verstehen, was da wirklich dran ist. Kann ich wirklich all meinen Zucker durch Süßstoffe streichen und was tue ich damit meinem Körper an? Etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Und was sagen dazu eigentlich Studien und die Wissenschaft? Und damit herzlich willkommen bei Long Game. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wir, das ist einmal Markus. Markus ist Kardiologe, Ernährungsmediziner und Internist, der sich seit knapp 10 Jahren auf das Thema präventive Medizin konzentriert. Ich bin Laurenz, ich bin Laie, der die dummen Fragen stellen darf, damit alles umsetzungsnah bleibt. Und heute wollen wir euch einmal wirklich ein umsetzungsnahes, praxisnahes System an die Hand geben, wie ihr über Süßstoffe denken könnt oder sollt. Viel Spaß damit und let's go. Ich habe wie immer Herrn Dr. Markus mit dabei.
Hallo.
Herzlich willkommen. Und heute sprechen wir eben über das Thema Süßstoffe. Markus, vielleicht einmal reingestartet. Was sind Süßstoffe eigentlich und was für Süßstoffe gibt es eigentlich?
Also Süßstoffe sind im Prinzip eine Art künstlich hergestellter Zucker oder einer zuckerähnlichen chemischen Struktur, die sich eben den Positiveffekt, wenn man so möchte, zu eigen macht, dass sie, man sagt, eben nicht zur Gewichtszunahme, zu keiner Insulinausschüttung führt. Aber da gehen wir später nochmal genauer darauf ein. Also es sind zuckerähnliche Stoffe, die in der chemischen Struktur zuckerähnlich sind, aber eben nicht Zucker sind. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien, wenn man so möchte. Es gibt einmal wirklich die sogenannten Süßstoffe an sich. Vielleicht schon mal gehört, eben Aspartam, Sucralose sind so die gängigen Vertreter damit. Und dann gibt es Zuckeraustauschstoffe. Fällt so der Überbegriff der Zuckeralkohole, wie Erythrit zum Beispiel. Ja, und dahingehend muss man jetzt so die verschiedenen, in Anführungszeichen, Wirkungsgruppen etwas unterscheiden, weil die unterschiedliche Wirkung oder eben auch Eigenschaften mit sich bringen und auch im Organismus, im Körper unterschiedliche Effekte hervorrufen können. Genau, und dann muss man natürlich noch sehen, es gibt eben die wirklich synthetisch hergestellten, das eben im Rahmen der Süßstoffe habe ich dann synthetisch hergestellte, das auch in dem Fall wieder Aspartam, Sucralose. Es gibt aber eben auch pflanzliche Süßstoffe oder Zuckerersatzstoffe, in dem Fall wie Stevia oder Steviol, Glycoside oder eben Monkfruit Extrakte, die diese ähnliche Wirkung eben auch wie Zucker haben. Aber da muss man eben unterscheiden, was kommt vom Natürlichen her, was kommt aus der Industrie, also was wurde künstlich gebaut. Und dann muss man eben sagen, gerade weil es eben auch einen natürlichen Vertreter gibt des Ganzen, sind Süßstoffe nichts, was jetzt neu in unserer Welt entdeckt wurde. Also man kennt Süßstoffe eigentlich schon sehr lange und man muss sagen, dass im Jahre 1885 bis 1887 sind Süßstoffe, und das sind quasi sucralose Vorläufer gewesen, bereits in gängigen Handel gekommen sind. Also da ging das los, dass man Lebensmittel damit versetzt hat oder angereichert hat. Und das ist der Moment, wo wir künstlich zugesetzte Stoffe verwendet haben. Aber wie gesagt, in der Natur gab es das früher ja ohnehin schon. Und dementsprechend ist mir der Punkt ganz wichtig zu sagen, das ist nichts, was jetzt erst seit ein paar Jahren besteht und auf das die Menschheit jetzt neu gekommen ist, beziehungsweise auch die Erfahrungswerte hier eigentlich erst seit kurzem bestehen, sondern das Spiel geht seit 1885 schon. Und jetzt so als kleiner Spoiler, wenn da jetzt Wirkungen wären, die nachhaltig, intensiv unsere Gesundheit beeinträchtigen würden, dann hätten wir nicht 140 Jahre das Ganze durchgebracht, dann gäbe es uns nicht mehr. Ne? Aber auf die einzelnen Punkte, glaube ich, werden wir später nochmal genauer kommen.
Also jetzt haben wir die Unterscheidung einmal gemacht, also weil der Begriff Süßstoffe ja etwas grob und weit ist. Ne? Also wir fokussieren uns jetzt heute einmal wirklich auf die erstgenannten Produkte, die sozusagen Non-Natural Sweeteners, NNS ist der Begriff dahinter, muss man sich nicht merken, aber es sind Sachen wie Aspartam, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin, was sonst noch hier auf meiner schlauen Liste steht, aber das sind so die gängigen, und darauf fokussieren wir uns heute, weil das die sind,
die eben in zum Beispiel in der Cola Zero sind, die zum Beispiel in Proteinpulver drin sind, die in also in all dem, was quasi aktuell so durch aller Munde geht, eben drin ist. Und das wollten wir uns heute einmal anschauen. Wir wollen jetzt wirklich mal verstehen, wie soll ich damit umgehen, als eine Person, die quasi gesundheitsbewusst sich ernähren möchte. Und da gehen wir jetzt einmal durch. Vielleicht einmal zum Verständnis, wie funktioniert denn das eigentlich? Also wie kann etwas süß sein, ohne dass es Zucker ist?
Also der Körper ist natürlich schlau und hat für alles, was er an Informationen aufnimmt, sogenannte Rezeptoren. Und wir haben zum einen an der Zunge Süßrezeptoren, wenn man so möchte. Es gibt auch ein paar dieser Rezeptoren im Darm. Und an der Zunge sind es die sogenannten T1R2 oder T1R3 Rezeptoren. Nur für den, der es ganz genau wissen möchte. Ja.
Und bevor jetzt, also Rezeptor, das kennt man aus dem Biologieunterricht, das ist so wie Schlüssel-Schlüsselloch. Ne? Also du hast ein Schlüsselloch.
Genau, du hast das Molekül, in dem Fall den Zuckersatzstoff. Der guckt, wo passe ich irgendwie dran, und dann gibt es diesen Rezeptor, der hat eine gewisse Beschaffenheit, wie der ausschaut, und wenn eben da das Molekül dran binden kann, dann wird ein chemischer Mechanismus angetriggert und zum Ablaufen gebracht. Und das Ding ist, wenn ich einmal so einen Weg anschiebe, dann läuft der halt durch. Ja, dann blockiere ich den nicht mehr. Und dann gibt es eben eine spezielle Art dieser Rezeptoren. Das sind sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Das heißt, in dem Moment, wo das Zuckerersatzstoffmolekül an den Rezeptor anbindet, wird dieses G-Protein aktiviert. Und das führt dazu, dass in der Zelle eine Reaktionskaskade ausgelöst wird, über Aminosäuren, über Ladungsverschiebungen etc. Und diese Ladungsverschiebungsinformation wird dann in eine Art, ja, auf den Postweg gebracht, der dann quasi von den Geschmackszellen weitergeht über die Nervenbahn ins Gehirn und dem Kopf sagt, der Rezeptor ist aktiviert, also ist das etwas Süßes. Und dann erkennt er es als süß. Ja? Und so ist quasi der Weg, dass es nicht das Zuckermolekül ist, das das Ganze anschiebt und antriggert, sondern es gibt eben dieses Ersatzmolekül, das eben schafft, dem Körper in Anführungszeichen vorzugaukeln. Hm. Jetzt empfindest du süß.
Also heißt, wir haben ein Schlüsselloch für süß, kann man sagen. Mhm. Und der wird normalerweise durch Zucker angesteuert. Mhm. Und jetzt haben wir quasi, weil die Menschen einfach schlau, weil sie gemacht hat, Zucker ist nicht so gut. Kommen wir gleich noch zu, warum Zucker nicht so gut ist. Mhm. Und hat einen Stoff entwickelt, der bei diesen Rezeptoren andockt, aber eben dann später im Kreislauf nicht dieselben Wirkung hat auf Blutzucker, genau, etc.
Weil der aufmerksame Hörer könnte sagen, ja gut, aber wenn das denselben Trigger machen kann, warum ist es dann nicht so vom Effekt wie Zucker? Es geht hier wirklich nur um das Gefühl, um den Geschmack süß oder nicht. Ja. Es geht nicht um die, man sagt immer, systemische Wirkung, also im Körper, was passiert da, was eben Zucker noch an anderen Stellen alles verursachen kann. Das ist quasi der Negativeffekt vom Zucker, den wir dann noch erklären werden. Das hat eben der Süßstoff nicht, aber er triggert denselben Effekt von ich empfinde süß.
Okay. Genau. Ja, also quasi ein trojanisches Pferd, kann man sozusagen.
Ein trojanisches sagen. Pferd für ja. süß. Ja. Genau.
Okay.
Genau.
Geil. Und wenn man so hinten rauf guckt bei seinem Getränk oder so, dann sieht man ja ganz auch so verschiedene von diesen Stoffen. Warum ist das der Fall?
Genau, also jeder Zuckerersatzstoff hat so ein bisschen einen Eigengeschmack, muss man sagen. Also es ist nicht nur süß, sondern die haben alle so einen gewissen Eigengeschmack. Und also das Häufigste bei den Light-Getränken oder den wie Cola Zero zum Beispiel oder so, haben, wenn man drauf guckt, Aspartam mit drauf, mit zum gewissen Teil. Aber ich habe noch so zwei, drei andere Kandidaten aus der Gruppe mit dabei. Und dieser Effekt, oder warum kombiniert man es? Deshalb, um einen, man sagt, Summationseffekt zu bekommen. Weil jedes...
Was heißt das?
Genau, jedes Molekül triggert ja einen gewissen Moment des Süßempfindens. Und wenn ich das unterschiedlich trigger und unterschiedliche Süßreize setze, also so nicht nur einer sagt, nur das ist süß, sondern ich habe mehrere unterschiedliche Reize, dann schmeckt das abgerundeter. Und das entsteht so, weil der Rezeptor hat jetzt nicht nur eine Tasche, an die es binden kann, sondern es hat eben unterschiedliche Taschen. Und jeder Zuckerersatzstoff bindet ein bisschen an eine andere Tasche. Und dadurch werden etwas andere Prozesse in der Zelle angeknipst, die zwar am Ende alle dazu führen, dass es heißt, es ist süß, aber ich bekomme eben so ein runderes Bild, weil eben mehr Prozesse mir dieselbe Info bringen. Und diesen Abrundeffekt bekommt man eben, indem man mehrere Zuckerersatzstoffe kombiniert. Plus, ich überdecke so ein bisschen den Eigengeschmack des einzelnen Zuckerersatzstoffes. Wenn ich eben mehr in die Suppe werfe, dann verdünnt es das Ganze so ein bisschen.
Okay.
Genau. Und deshalb stehen da auch immer mehr Zuckerersatzstoffe hinter.
Ja.
Genau. Und genau, also das Häufigste eben, wie gesagt, in den Leitgetränken ist vor allem eben als so führender Zuckerersatzstoff ist Aspartam. Dann eben Sucralose habe ich auch häufig dabei. Und Saccharin ist quasi so die, wie eine Art Vorstufe von Sucralose oder eine ähnliche Stufe, ist häufig auch mit dabei. Also nur, dass man mal ein paar gehört hat, die da häufig zu lesen sind.
Ja.
Genau. Andersrum, allerdings wie bei Proteinpulvern zum Beispiel, da ist es so, dass ich zunehmend nicht rein, aber vornehmlich Sucralose habe und gar nicht mehr so viel Aspartam. Das war vor einigen Jahren anders. Aber die Sucralose, muss man aber sagen, läuft so ein bisschen dem Aspartam mittlerweile den Rang ab. Denn es gab eben so ein, zwei Studien oder ein paar Studien, die eben gezeigt haben, dass wohl Aspartam eben eine deutlich schädlichere Wirkung hat. Und daraufhin ist die Industrie ein bisschen vorsichtiger geworden und da eher zurückgerudert.
Lass uns darauf
arbeiten. Kommen wir dann klar.
Lass uns darauf einmal noch eingehen, weil also jetzt, wenn man Aspartam hört, hört man ganz oft krebserregend.
Genau.
Wo kommt das her und was ist deine Meinung dazu?
Ja, also vorweg, alles das, was man über Aspartam oder über Zuckerersatzstoffe an sich hört, ist so im Menschen noch nicht nachgewiesen. Ja? Sondern es ist, wenn dann, gab es Hinweise oder Trends, die entsprechend in Tiermodellen abgelaufen sind.
Was ist die Aussage, warum wird Aspartam als krebserregend genannt?
Weil man in einer Studie mit Ratten nachweisen konnte, dass unter Höchstdosen, die man denen verabreicht hat, da dann durch ein zunehmend entzündliches Milieu eben Krebs entstanden ist. Aber man muss sagen, diese Ratten haben ein Äquivalent bekommen von umgerechnet 40 Liter Leitgetränken am Tag, was eben ein erwachsener Mensch trinken müsste. Also ich müsste, um in dieselbe Dosierungshöhe zu kommen, mindestens, und da waren teilweise noch höhere Dosen, aber ich müsste mindestens 40 Liter am Tag ein Leitgetränk trinken mit Aspartam, um in diese Dosierungsstärke zu kommen, bei dem man einen krebserzeugenden Effekt bei Ratten nachweisen konnte. Und dann hat man eben gesehen, dass all die Studien, die bei Menschen gelaufen sind, die den täglichen maximalen Input von Aspartam eingehalten haben. Also es gibt quasi Grenzwerte, wo man sagt, bis dorthin am Tag kann ich zu mir nehmen, passiert nichts. Ist auch so, hat sich überhaupt null von diesem Effekt gezeigt.
Ja. Ist ja krass, also wenn das darauf basiert, ich meine, kann man sich das vorstellen, dass also 40 Liter von was Süßem am Tag trinken, das ist einfach nicht gesund klingt. Warum gab es diese Studie so? Also warum hat man das nicht mal wirklich designt mit einem, weiß nicht, eine Cola Zero alle zwei Tage so? Warum wurde das so designt?
Ja, weil man eben an sich mal schauen wollte, was passiert denn und vor allem, wie schnell passiert etwas, wenn ich, also man sagt ja immer, die Dosis macht das Gift, also sprich, wenn ich einen Stoff nehme und den wirklich intensiv auf was draufschütte und verabreiche, um zu sehen, welche Dynamik in den Zellprozessen bekomme ich. Und dann muss ich mal hoch einsteigen, um überhaupt zu sehen, kommt da was an, passiert da was? Weil sonst dümpel ich immer so im niedrigen, kaum wirksamen Bereich und kann dann keinen wirklichen Schluss draus ziehen. Nee. Wenn ich hoch einsteige, kann ich sagen, okay, hier ist was passiert. Dann kann ich von dort aus runterregulieren und kann sehen, ab wann ist der Moment, wo ich diesen Effekt in einer gewissen Intensität nicht mehr bekomme. Ja. Klar, du kannst es auch andersrum machen. Du kannst eine Studie laufen lassen mit ein bisschen, kannst die nächste Studie laufen lassen mit wieder ein bisschen mehr. Dann hast du aber x-fach Studien, die kriegst du natürlich niemals finanziert, bis du irgendwann an dem Punkt ankommst, wo, jetzt ist genau das Mikrogramm genügend drauf, dass ich den Effekt bekomme. Und darum sagt man, hit hard early, ja, grätscht mal rein, sagt, okay, was passiert, wenn ich wirklich einen Organismus in Gänze überlade? Dann weiß ich, was los ist. Aber da hat man eben gesehen, selbst bei einer maximalen Überladung ist es nicht so, dass da in alle Richtungen jede Form von Krebs explodiert ist. Ja.
Okay. Also das heißt, also um die Frage zu beantworten, ist Aspartam schädlich? Kann man eigentlich sagen, solange man sich an die richtigen Dosen hält, ist es wirklich unbedenklich.
Ganz genau.
Und die Dosis sind wie viel
also, pro Tag? Bei der Dosis sind es, man sagt, 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja. Und was heißt es in sozusagen, sagen wir mal, in Colas gerechnet?
Also da komme ich dann eben auf diese plus minus 40 Liter raus, die man als Äquivalent ja bei der Ratte hat.
Okay, also das heißt quasi, die Aussage ist sozusagen, wenn man überwiegend Aspartam ist krebserregend, heißt es quasi, wenn du jeden Tag 40 Liter Cola trinken würdest, dann hättest du ein erhöhtes Risiko für Krebs.
Ja,
das ist ja, genau. Heißt aber auch gleichzeitig, wenn ich
Wenn du jeden Tag ein bis zwei Cola trinkst, also sprich, was hat eine? 300 Milliliter, dann bist du, also dann kommst du maximal auf, lass drei trinken, dann hast du ein Liter, da bist du noch weit weg. Ja. Also mit den Tagesdosen, die erlaubt sind, kommst du nicht in den Bereich, wo du irgendein krebserregendes oder krebserzeugenden Punkt bekommst.
Okay, das heißt, auch da kann man sagen, vielleicht ist diese Aspartam-Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, durchaus etwas, was etwas heißer gekocht wird, als es ist.
Höher gesetzt. Genau. Immer Aussage aktueller Studienlage.
Ja.
Ja? Wissen wir, ob in irgendwie, keine Ahnung, ein paar Jahren irgendeine Studie gepowert ist, die uns was anderes zeigt? Wissen wir nicht, aber aktuell so, was wir wissen, liegt das nicht vor. Und man ist eben sehr vorsichtig geworden und hat, wie du sagst, die Sau durchs Dorf getrieben, weil man eben einen krebserregenden Effekt gesehen hat und dann gehen erstmal alle Alarmglocken an. Ja, aber man muss es eben auch hier wieder in die Relation setzen. Ja, ist es nach zwei Flaschen Cola und ich kriege sofort Krebs? Nein.
Ja, okay, also wir reden da über, also okay, das heißt.
Da muss man dazu sagen, ganz kurz, es ist ja kein neues Thema und es gibt ja genügend Leute, die sich darüber austauschen und da ist es so, dass, fand ich ganz gut, Peter Attia zum Beispiel hat mal einen sehr, sehr geilen Vergleich gebracht und er hat gesagt, an sich ist jeder Stoff, den ich mir zuführe, in einer Maximaldosierung kann ja schädlich sein. Und ich brauche zum Beispiel, sein Beispiel war, ich brauche Sauerstoff zum Leben, ich muss atmen, aber wenn ich jemanden über mehrere Tage in 100% Sauerstoff zuführe, dann habe ich irgendwann so viel freie Radikale, dass das auch toxisch wirkt und ihn eben zugrunde richten wird. Also sprich, auch hier bei einem lebensnotwendigen Stoff, wenn ich den in zu hohem Dosierung einem Organismus zuführe, werde ich auch da einen schädlichen, toxischen Effekt bekommen. Ja. Und damit wieder, die Dosis macht das Gift.
Okay, und das zu Aspartam und nochmal, also wo sind wir bei Aspartam? Aspartam ist einer von den sozusagen nicht natürlichen Süßstoffen. Es gibt noch ganz viele andere. Bei den anderen gibt es da
sogar noch weniger. Ja, also da habe ich sogar noch andere Schwellenwerte, die ich erreichen darf.
Wie meinst du weniger?
Also da ist das Risiko noch weniger. Sprich, ich darf von denen noch mehr konsumieren, bis ich überhaupt ansatzweise in einen solchen Bereich komme.
Okay, das heißt sozusagen rein vom Krebs würde ich jetzt einmal sagen, okay, jetzt hat mir der Arzt gesagt, eigentlich Haken dran. Also sozusagen, das kommt nicht gefährlich. Es gibt ja aber noch, also das wirkt jetzt aber nicht nur auf der Zunge so süße Stoffe, sondern jetzt denke ich mir auch, okay, jetzt wird im Körper signalisiert, hier kommt gerade Zucker rein in den Körper. Antwortet der da dann nicht drauf, dass der irgendwie sagt, ach, hier kommt ganz viel Zucker rein, jetzt muss ich irgendwie andere Stoffwechselprozesse irgendwie antriggern?
Genau, also da geht es ja dann immer um die Überlegung, inwieweit triggert eine Wahrnehmung oder ein Effekt die Insulinproduktion im Körper. Ja, weil alles, was irgendwie süß ist, würde man meinen, sagt, das suggeriert dem Körper, das ist Zucker und Zucker verbindet man sofort mit Insulinantwort, weil Insulin muss ja den Zucker dann in die Zellen bringen. Und da spricht man eben von der kephalen Phase. Also man sagt, oder man ist davon ausgegangen bisher, dass allein der Trigger, dieses Wahrnehmen, dass etwas süß ist, führt alleine schon dazu, dass ich ein wenig Insulinausschüttung habe.
Das heißt Kefal.
Kefal, genau.
Weil noch nie gehört, ja, aber gut.
Das
ich habe nie gehört.
Ist, weil durch den Mund, frag mich nicht, woher das kommt, ich habe nie in meinem Leben Latein gehabt. Ja. Ja. und dieser
auch spannend immer als Arzt. Ja, Latinum, genau. Aber okay, also Kefal heißt irgendwie, es wird vermutet, wenn Süßstoff, dann Insulinantwort?
Genau, wenn Wahrnehmung von süß,
ja,
dann sollte eine Insulinantwort entstehen. Aber auch das ist nicht nachgewiesen worden. Also das, okay, hat man nicht nachweisen können. Und er sagt, also ich habe jetzt keine übermäßige Insulinausschüttung dahingehend. Da gibt es ganz abgefahrene Herleitungen, wo man sagt, aufgrund der Wahrnehmung und dann glaube ich, es ist Zucker und dann habe ich eine Insulinausschüttung und dann, weil ich ja trotzdem ein Hauch von Zucker irgendwie immer in meiner Blutbahn habe und dann glaubt der Körper, ich nehme was süß wahr und das bisschen Zucker, was ich ohnehin in meiner Blutbahn habe, das muss ich dann noch verstoffwechseln, aber dieser Effekt ist einfach nicht nachgewiesen.
Ja. Spannend, also wir machen ja bei uns im Programm auch dieses CGM, also die Constant Glucose Monitoring, mhm, also quasi wir messen für 14 Tage konstant den Blutzucker von unseren Teilnehmern. Was passiert jetzt, wenn man süßstoffhaltige Sachen zu sich nimmt in diesem Blutzucker?
Nichts.
Nichts, okay.
Genau, also weil es ist kein Zucker. Was messe ich? Ich messe den Zuckerspiegel im Blut.
Hm.
Oder in dem Fall in kapillärem Blut, aber Blut. Und der kann, das heißt, ich messe damit ja nicht meine Insulinantwort. Also ich sehe ja nicht, wenn die Kurve hochgeht, dass mein Insulin hochgeht. Sondern das, was da hochgeht, ist ja der Zuckerspiegel im Blut.
Ja.
Und wenn ich mir keinen Zucker zuführe, sondern es einfach nur sich süß anfühlt für meinen Körper, aber es kein Zucker ist, kann ich keinen Zucker messen.
Ja. Aber nur rein logisch, wenn man jetzt, also um diese Theorie zu überprüfen, ob der Körper Insulin ausschüttet, wenn er Süßstoffe zu sich nimmt,
dann müsste der Zucker nach unten
gehen. Müsste der Blutzucker eigentlich nach unten gehen, ne? Genau. Weil wenn Insulin, genau, rausgeht, wird Zucker abgebaut im Blut.
Genau.
Das heißt, aber was wir halt sehen und was auch Studien zeigen, ist, der Blutzucker bleibt konstant.
Er merkt es nicht.
Ganz was klar. Auch da dieses Gefühl.
Genau. Plus, und das ist ja auch nochmal so ein Hebel, es ging ja dann auch immer mal um die Diskussion, dass man durch Zuckerersatzstoffe eben auch zunehmen würde, mhm, oder potenziell.
Warum, wo kam das her?
Also man hat immer gesagt, wenn ich an sich normalen Zucker zu mir nehme, dann habe ich einfach zu viel Kalorien und durch die Kalorien geht es hoch und ich habe eine Insulinausschüttung und diese Insulinausschüttung, Insulin ist ja ein anaboles Hormon. Also ein Hormon, das Zellwachstum, Zellvermehrung fördert.
Mhm.
Und darum sagt man, einmal durch das mehr Kalorien, was ich durch den Zucker bekomme, plus die Insulinausschüttung, was eben dann anabol wirkt, habe ich auch eine Zunahme von Körperfett. So, das ist so der Zuckerkreislauf.
Ja.
Und dann hat man gesagt, okay, wenn ich jetzt mir Zuckerersatzstoffe zuführe und ich habe eine Insulinreaktion drauf, dann habe ich ja auch dieses anabole Hormon, das ausgeschüttet wird. Also muss ich dadurch werden ja meine Zellen zum Zellwachstum und Proliferation angeregt und dann müsste ich ja auch zunehmen. Aber in den Studien hat sich halt gezeigt, dass einfach keiner zugenommen hat.
Aber es gibt auch keine Insulinantwort, dachte ich. Da wird es ja schon scheitern.
Genau deshalb. Also die Überlegung war, es gibt eine Insulinantwort.
Ah, okay.
Und dadurch nimmt man dann eben zu, weil man eben gesagt hat, wenn der Trigger da ist, dass ich eine Insulinausschüttung habe, dann müsste ich auch zunehmen. Und man hat eben gesehen in den CGM-Messungen, es zum einen geht der Blutzucker nicht nach unten. Damit kann ich keine Insulinausschüttung haben, weil wenn ich sie hätte, dann müsste er nach unten gehen. Zusätzlich, die Leute würden zunehmen, haben sie aber nicht. Und dann kann man sagen, damit agiere ich wirklich quasi kalorien-, aber auch insulinneutral.
Okay, das heißt, was man sonst ja auch oftmals liest oder hört, ist, dass die Stoffe dick machen.
Das ist genau der Punkt, ja, dass man eben sich gemeint hat, hervorzurufen, dass ich eine Insulinausschüttung habe und dadurch ein anaboles Hormon,
ja,
ja, was aber nicht der Fall ist.
Weil aber wo kommt das her? Also wo kommt diese Aussage her, dass das dick macht?
Also es ist schon so, dass wer sind die als die ganzen Studien auch gelaufen sind, wer sind die, die primär Zuckerersatzstoffe genommen haben? Es waren erstmal die, die ohnehin ja übergewichtig waren. Das heißt, Leute, die ohnehin schon einen, nicht richtig funktionierenden Stoffwechsel haben. Weil wenn ich Übergewicht habe, dann funktioniert mein Stoffwechsel nicht mehr richtig. Sprich, wenn ich dann auf Zuckerersatzstoffe umstelle, bin ich nicht ab Tag 1 in einem normalen Stoffwechsel. Mhm. Aber es sind halt oftmals die Personen gewesen, die auch einfach nicht den gesündesten Lebensstil haben. Und damit habe ich einfach eine Vermengung von Punkten. Also ich hab quasi keine Kausalität zu dem Ganzen, ja, sondern es gab eine gewisse Korrelation, dass man gesagt hat, irgendwie sind die Leute, haben die zugenommen, mhm, aber sie haben doch Zuckerersatzstoffe genommen. Aber es waren halt eben eher Übergewichtige, die ohnehin einen ungesunden Lebensstil hatten. Und damit fehlt die Kausalität, dass ich sage, wirklich, Zuckerersatzstoff führt zu Übergewicht.
Also dieses typische Thema, was du auch immer ansprichst von den Beobachtungsstudien, ne? Dass es einfach ein großes Problem ist. Du schaust nur an, wie sind die Menschen und was haben sie zu sich genommen. Aber das beweist halt überhaupt nicht, dass der Stoff, den sie zu sich nimmt,
den Effekt B hat.
Ja,
genau. Und damit hast du so ein Verwaschen der Grenzen und hast einfach eine Täuschung der Annahme.
Ja. Okay, das heißt also, jetzt wollen wir durch, also Süßstoffe schmecken also so süß wie Zucker oder annähernd. Sie kreieren keinen Krebs, sofern es in annähernd normalen Mengen zugenommen wird.
Jawohl.
Sie machen auch nicht dick und sie produzieren auch keine Insulinantwort. Gibt es da, also das kann man so sagen.
Ja.
Was man auch dann immer wieder hört im Zusammenhang mit Süßstoffen sind, das verändert das Darmmikrobiom. Was hat es damit auf sich?
Ja, jetzt hast du gerade da Mikrobiom gehe ich gleich drauf ein, aber ein Punkt noch vorher, du hast jetzt eine schöne Liste gemacht, was quasi nicht durch Zuckerersatzstoffe passiert oder kommt. Es gibt, wenn man jetzt wirklich in die Studienlagen geht und da viel liest, stolpert man immer wieder über eine Aussage und es gibt eine Konstellation, bei der muss man zumindest ein bisschen vorsichtig sein oder die muss man im Hinterkopf haben. Das ist die Konstellation, wenn ich Zuckerersatzstoffe kombiniert mit Zucker zu mir nehmen. Da gab es Studien, die haben quasi mehr oder weniger den Beweis setzen wollen oder gesetzt, dass man dadurch einen intensivierten Effekt bekommt mit vermehrt Insulinausschüttung und eben höher kalorisch, mit all den weiteren Aspekten, die dann eben kommen, wie wenn ich Normalzucker zu mir nehme. Da muss man aber dazu sagen, da ist die Studienlage so, dass es durchaus diskrepante Aussagen gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass es gesetzt ist und voll bewiesen, sondern es gibt sowohl als auch und es wird sehr kontrovers diskutiert. Also wir können es nicht sicher beweisen, aber man kann zumindest sagen, Leute, die ohnehin sehr auf ihren Blutzucker und ihren Insulinspiegel achten müssen, sollten eher das im Hinterkopf haben und Acht geben. Ansonsten ist es eher etwas entspannter zu bewerten, glaube ich. Aber das nur, weil wir es eben jetzt genau aufarbeiten, das Thema, den Punkt sollte man im Hinterkopf mal haben.
Und aber, also jetzt wieder die Frage, in was für Konstellation kann das eigentlich passieren? Weil wenn ich ja Zucker ersetze, dann...
Genau, also das kann zum Beispiel sein, wenn du sagst, ich mache mir einen Proteinshake und mache es nicht einfach nur mit Wasser, sondern ich mache zum Beispiel Hafermilch mit rein. Ja, dann hast du das. Oder dein Skier, machst früh dein Müsli mit Haferflocken noch mit und willst, dass es irgendwie anders schmeckt und gibst so Geschmackspulver mit dazu, was eben auch dann, da kommen dann die Zuckerersatzstoffe mit ins Spiel, zu den Carbs von den Haferflocken zum Beispiel. Ja, also die Konstellation habe ich schnell, aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich kasteien muss, sondern wenn ich ein Thema mit Blutzucker und Insulin habe, dann sollte ich zumindest das mal im Hinterkopf haben, aber ich glaube, damit ist dem genügend Wichtigkeit bereits gegeben.
Ja, genau. Und wenn man dann ein Thema damit hat, sollte man eh mal so eine CGM, also
genau,
14-tägige Glukosemessung machen. Und dann kann man ja auch genau das prüfen, wie reagiert mein Körper, wenn ich das zu mir nehme.
Richtig.
Und dann
Richtig. Haben wir es. Und wenn das Ding dann durch die Decke geht vom Ausschlag her, dann kann ich sagen, okay, irgendwie reagiere ich darauf.
Ja.
Wenn es konstant bleibt, nachdem ich es gegessen habe, alles fein.
Ja.
Genau. Mikrobiom. Mhm. Ganz wichtig. Auch hier wird auch ein bisschen...
Also worum geht es hier eigentlich genau? Was ist das Mikrobiom im Darm überhaupt?
Genau, also Mikrobiom ist im Prinzip die bakterielle Verteilung und Varianz im Darm, die dazu führt, dass ich alles das, was ich an Nahrung zu mir nehme, verdauen kann.
Also ich habe Bakterien im
das
Darm
Bakterien
und
im
die
Darm,
verdauen.
Die verdauen. So.
Okay.
Und je variabler das ist und je breiter aufgestellt das mit Bakterien ist, desto besser ist dein Mikrobiom. Das möchte man. Ja?
Was heißt Mikro? Also Mikrobiom heißt einfach Bakterien oder was?
Bakterienfilm, Bakterienzusammensetzung okay. im Darm. So. Mhm. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie ganz unterschiedliche Sachen esse und ich habe nur ein einziges Bakterium, einen Bakterienstamm, dann können die halt nur auch eines machen. Das heißt, der Rest wird nicht verdaut. Wenn ich aber ganz viel unterschiedliche Stämme habe, also sprich, jeder kann was anderes, kann ich meine Ernährung auch viel, viel besser verdauen und aufnehmen. Drum möchte man, dass es so variabel ist, wie nur irgend möglich.
Also das heißt, wenn wir jetzt, also ich als Laie das einmal sagen kann, jetzt bin ich irgendwie auf dem Schrottplatz, ja, jetzt kommt dann ein Auto reingefahren, das ist schrottreif und muss zerlegt werden. Und jetzt habe ich einen Schrottplatz, der hat dann nur einen Mechaniker, der kann meinetwegen nur die Reifen abnehmen und verwerten. Und es gibt andere Schrottplätze, andere Därme an bei einem Menschen, die haben totale Spezialistenteam, die nehmen die Frontscheibe weg, verticken die noch
genau,
irgendwo
der eine
hin.
Kann dir den Motor ausbauen und was machen, der nächste nimmt die Reifen, der dritte kann dir, keine Ahnung, die Batterie noch mit rummachen oder die Lichtmaschine und damit hast du einfach von dem Auto viel, 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 viel mehr rausgeholt. Ja. Als eben nur Reifen und der Rest wird halt nicht verarbeitet. Ja?
Okay, also und deswegen will man so ein möglichst breites Team an Experten im Darm haben, genau. Die einfach Sachen zerlegen. Okay, genau. Das ist das Darmmikrobiom. Was hat das jetzt mit Süßstoffen zu tun?
Genau, also ein Punkt noch vorweg. Beim Mikrobiom muss man sich dessen bewusst sein, das ist so individuell wie der persönliche Fingerabdruck.
Okay,
so.
Krass.
Dementsprechend ist es auch so, dass wir im medizinischen versuchen, Referenzwerte oder Richtwerte auf ein völlig individuelles System zu pressen. Ja? Das heißt, das sind die Messungen, die wir machen können. Also da besteht schon mal eine gewisse Varianz, wie genau kann ich das überhaupt an sich erstmal beurteilen.
Okay, ja? Also du kannst dann dein Mikrobiom messen?
Ich kann ein Darmmikrobiom messen und ich kann die Bakterienverteilung machen. Ja? Und da gibt es Referenzwerte für. Aber diese Referenzwerte presse ich quasi einem hochindividuellen System auf. Ja?
Okay.
So, das zum einen. Das andere ist, wenn ich zum Beispiel so ein Mikrobiom messe, dann weiß ich nicht, also das mache ich über eine Stuhlprobe, da weiß ich aber halt nicht, woher der Stuhl kommt. Kommt er aus dem Anfang vom Dickdarm oder aus dem Ende oder das? Das heißt, ich habe auch wieder nur eine Momentaufnahme. Auch dessen muss ich mir in der ganzen Betrachtung bei Studien, die über ein Mikrobiom laufen, muss ich mir dessen bewusst sein. Dritter Punkt ist, worum muss ich mich auch kümmern, das Mikrobiom ist unglaublich abhängig davon, wer was isst, zu welcher Zeit. Und vor allem müsste ich für eine Studie gewährleisten, dass ich lauter Studienteilnehmer habe, die in selber Weise auf ein Lebensmittel reagieren und auch über eine längere Zeit immer dasselbe zur selben Zeit gegessen haben.
Mhm.
Nur dann könnte ich zeigen, dass ich auch, wenn sich dann was verändert, dass ich auch wirklich eine Veränderung habe. Nur mal so, um zu sehen, aus welcher Beobachtungsrichtung kann man kommen.
Ja.
Es gibt extrem gute Nachweise, die zeigen, in dem Moment, wo ich ein weiteres Lebensmittel esse, das ich bisher vielleicht noch nicht so häufig gegessen habe, reagiert mein Darm auf super mikrozelluläre Ebene. Das hat jetzt noch keine wahnsinnige Auswirkung für meine ganzen Bakterien zusammen, sondern also mein Mikrobiom des Darms. Aber ich sehe ab Tag 1, wo ich ein gesundes, gutes Lebensmittel esse, reagiere ich mit dem Darm im positiven Sinne. Bedeutet, oder anders, was will ich damit sagen? Alles, was ich mir zuführe, verändert mein Mikrobiom auf Dauer.
Mhm.
So auch bei Süßstoffen. Ich habe eine Reaktion meines Darmes auf Süßstoffe, weil der Darm das einfach so macht.
Der reagiert auf alles und dem auch auf Süßstoffe.
Richtig. Mhm. Und nicht, weil der Zuckerersatzstoff der Böse ist, der mein Mikrobiom verändert oder kaputt macht. Nein, das Mikrobiom passt sich einer Situation an. Ja? Die Frage ist nur immer, kriege ich irgendwie einen bakteriellen Overlap in dem Sinne, dass man sagt, ich habe eine Überbesiedlung von einem Bakterienstamm, also sprich, mein Darm wird wieder zu einseitig. Das ist aber so bisher nicht nachgewiesen. Dementsprechend kann man sagen, ja, ich habe eine Veränderung meines Mikrobioms in gewissem Grad durch Zuckerersatzstoffe. Aber ich habe bisher keinen Nachweis, dass Zuckerersatzstoffe nachhaltig mein Mikrobiom ins Negative verändern, dass es eben einen Schaden nimmt. Das auch nicht. Ja? Also sprich, wenn einer einem sagt, ja, aber wenn du jetzt den Zuckerersatzstoff hier in deinem Getränk hast oder in deinem Essen und du isst es, verändert das dein Mikrobiom? Ja. Hm. Aber auch das Essen, das
auch
ich esse.
Auch alles andere.
Ja? Genau.
Ganz also hast du quasi auf dem Schrottplatz, wenn halt zwei Wochen lang nur BMWs reinkommen, dann wissen die Mechaniker irgendwann genau, wie sie eben einen BMW-Motor zerlegen.
Genau.
Und wenn dann aber danach zwei Wochen lang nur Ferraris reinkommen oder nur Skodas oder was auch immer oder Ladas,
Lada,
ja, genau. Wer die Oldschool-Folgen kennt, dann spitzeln sie nicht, also es adaptiert, genau. Also die verändern
so gesehen,
sich immer.
Auch hier wäre es viel, viel besser, wenn ich wirklich jeden Tag, wenn ich von 20 Autos, die reinkommen, habe ich zwei BMW, habe ich zwei VW, habe ich zwei Lada, habe ich zwei Ferrari, dann wissen die Jungs, die dort stehen, einfach, egal was kommt, ich kann damit was anfangen. So.
Okay. Können wir eigentlich auch mal eine separate Folge zu machen?
Sollten
das ist nämlich ein sehr spannendes Thema. Haben da auch jemand im Team bei uns, der da echt sehr, sehr tief drin ist mit der Melanie. Schöne Grüße an der Stelle. Aber genau, können wir gerne mal noch zu sprechen. Aber okay, das heißt, das hört man ganz oft, Süßstoffe verändern das Mikrobiom, da sagt man quasi, Markus sagt, jede Sache verändert es und es ist nicht nachgewiesen, dass es zum Negativen verändert, dieses Mikrobiom. Okay, aber was man ja schon oft mal hört, ist so Verdauungsthematiken, genau. Die mit Süßstoffen einhergehen. Was ist da los?
Also bei den Süßstoffen, also gerade Sucralose und so sagt man an sich, dass sie verhältnismäßig gut verdaulich sind und verträglich sind, also weniger Reaktionen im Darm hervorrufen. Gerade bei den Zuckeralkoholen, was wir vorhin gesagt hatten, eingangs ist es schon eher so, dass man eine Reaktion leichter erwarten kann. Was ist die Reaktion? Es kann mal leichter Durchfälle oder vor allem Blähungen machen. Bedeutet nicht, dass mein Darm kaputt ist, aber es ist einfach etwas schwerer verdaulich. Und das schwere verdaulich führt zu Gasbildung, wie man so schön sagt. Ja? Das heißt, dessen auch muss ich mir bewusst sein, wenn ich diese Formen von eben Zuckeralkoholen in meinem Lebensmittel habe, kann ich darauf reagieren. Macht jetzt per se meinen Darm nicht kaputt, aber bei Süßstoffen eben wie Sucralose zum Beispiel, die werden besser verstoffwechselt, besser verdaut und auch weniger auffällig hinsichtlich Blähungen zum Beispiel.
Okay, aber das ging ja schon erstmal, selbst wenn es da irgendwie Verdauungsthematiken gibt, davon wird ja auch bei Sucralose-Sachen, immer wieder berichtet. Das klingt ja erstmal nicht gut, ne? Wenn ich jetzt mal so den andere Position da einnehme. Wenn man da
auch. Die Frage ist, was ist schädlich oder was ist nur nervig? Ja, und wenn du jetzt eine rohe Zwiebel isst, gibt es manche, die stecken das super weg und manche fliegen dir davon. Ja? Eine Zwiebel per se ist erstmal eigentlich gut für den Körper. Ja, es ist jetzt nicht was so völlig den Körper dahin bringt, aber man reagiert vielleicht eben der ein oder andere auch mit Gasbildung drauf. Mhm. Ja. Und so ist es bei zum Beispiel Sucralose auch. Ja, manche reagieren, manche nicht. Es gibt aber manche, die reagieren auf andere Lebensmittel stärker. Das ist auch individuell, heißt aber nicht, weil ich darauf reagiere, dass ich damit mir primär erstmal Schaden zugefügt habe, sondern ich muss einfach für mich dann rausbekommen, ist halt dann nicht mein Zuckerersatzstoff, muss ich halt vielleicht mal einen anderen ausprobieren. An sich ist es aber auch so, es gibt natürlich nicht nur immer eine Richtung, es gibt halt auch andere Reaktionen, die ich leichter puffern kann. Also auch Zuckerersatzstoffe können eben nicht nur Blähung oder eben Durchfälle machen, sondern es gibt das Thema auch mit Verstopfung. Da, wenn ich jetzt zum Beispiel darauf achte, dass ich eine ballaststoffreiche Ernährung habe, dann kann ich ein Stück weit oder teilweise komplett den Verstopfungseffekt aufheben, dann funktioniert das auch wieder. Dann kann ich die auch ohne weiteres nehmen. Also was will ich damit sagen? Es ist im Prinzip, ich muss schauen, wie vertrage ich es, wie reagiere ich darauf und habe ich Möglichkeiten, diesen Effekt durch andere Ernährungsverhalten zu puffern zum Beispiel. Mhm. Wenn das geht, wunderbar. Wenn nicht, dann ist es nicht so, dass ich mich dann durch irgendwas durchzwängen muss, sondern es gibt ja nicht nur einen Zuckerersatzstoff. Da muss ich halt vielleicht mal ein paar durchprobieren. Muss dann auch mal so ehrlich zu mir sein und sagen, okay, der eine geht vielleicht nicht, dann muss ich den halt weglassen, aber ich kann halt gucken, ob ich andere Lebensmittel finde, die in einer anderen Zusammensetzung sind.
Ja.
So.
Okay. Und nur, dass man mitschreiben kann, also wenn man sagt, also mehr Ballaststoffe heißt, was kann man dann in seiner Ernährung hinzufügen, um zum Beispiel mehr Ballaststoffe sich zu...
Also Hülsenfrüchte zum Beispiel oder mit Haferflocken kann man gut arbeiten. Gemüse hat einen hohen Anteil an Ballaststoffen. Alles, was irgendwie faserreiche Lebensmittel sind, dementsprechend fährt das den Bereich gut hoch und macht eigentlich eher eine sogenannte Stuhlregulation, also sprich einen weicheren Stuhlgang.
Ja. Zum Beispiel, oder zum Beispiel auch ganz diese Flohsamenschalen zum Beispiel, einfach davon eine kleine Menge ins Müsli reinmixen. Ja,
die Chiasamen.
Sofort hast du mehr Ballaststoffe drin und kannst das mal anpassen. Ja. Okay, aber trotzdem, also das heißt sozusagen, da würde ich jetzt mal sagen, wenn wir diese Liste durchgehen, also das meiste, was man negativ hilft, stimmt nicht, aber es kann wirklich zu Verdauungsthematiken einfach kommen. Jetzt wäre es ja die Frage, gut, wenn es so, aber auch generell, wenn es, wo kein Rauch ist, da kein Feuer, mag ja der eine oder andere sagen, wenn es irgendwie hier Studien gibt, wo irgendwie nur eine Gefahr drin ist, und das ist auch vielleicht nicht ganz natürlich, ist eine andere Frage, aber quasi, dass Leute sagen, okay, das lasse ich einfach raus. Aber jetzt würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen und sagen, also warum machen wir uns denn so eine Mühe, einen Ersatzstoff zu finden, der dann so diese Fragezeichen dran, auch wenn sie möglicherweise nicht auf Studien basiert sind oder einfach auch Mythen sind, was wollen wir denn eigentlich machen? Wir wollen Zucker rausschmeißen aus unserem Leben. Und jetzt vielleicht mal, Markus, warum müssen wir Zucker rausschmeißen aus unserem Leben? Oder?
Also, weil Zucker einfach in keiner Form Sinn macht dahingehend, weil der Konsum von Zucker das Risiko für weitere Erkrankungen einfach enorm hochtreibt. Und wir haben zum einen durch die Zunahme von Zucker haben wir immer einen höheren Kalorienintake. Das heißt, mein Kalorien geht hoch. Je mehr ich Kalorien habe, desto mehr bin ich in einem, wie vorhin gesagt, anabolen Stoffwechselverhältnis. Sprich, mein Körper wird getriggert, irgendwie aufzubauen. Durch mehr Zucker kommt mehr Insulin und damit habe ich genau diese Kaskade, wie vorhin gesagt. Ich nehme an Gewicht zu und vor allem hier an Fettzellen, also an Fettgewebe. Durch mehr Fettgewebe habe ich nachweislich mehr entzündliche Prozesse im Körper. Und entzündliche Prozesse im Körper führen unter anderem zu mehr Ablagerung an den Gefäßen, also sprich Cholesterineinlagerung. Und das schaffe ich aber allein auch durch das mehr Zucker, habe ich einen anderen Cholesterinstoffwechsel und dann habe ich mehr Cholesterin im Körper und auch hier habe ich mehr Ablagerung. Das heißt, der Weg hinsichtlich Ablagerung in den Gefäßen, die zu Herzinfarkt oder Schlaganfall, also Herz-Kreislauf-Erkrankung führt, ist dadurch perfekt geebnet. Das ist eine Richtung, in die man gucken muss. Das andere ist, durch den mehr Zucker habe ich mehr entzündliche Prozesse im Körper. Mehr entzündliche Prozesse führen leichter und schneller zu Entwicklung von Krebs. Gerade auch durch diese anabole Wirkung, dieses die Zellen antreiben, sich zu vermehren, größer zu werden, habe ich Prozesse, die in den Zellen angeknipst werden, die eben auch in Tumorzellen ablaufen können. Und damit habe ich einen zusätzlichen Trigger, was Tumorentstehung angeht. Mhm. Durch vermehrtes Aufbau von Fettzellen habe ich einen Verlust oder einen Rückgang meiner Sensitivität, also wie gut mein Körper auf Insulin reagiert. Je mehr das weggeht, desto mehr arbeite ich mich in das Thema Diabetes, also Zuckererkrankung. Durch Diabetes habe ich eine unglaublich große Kaskade an Folgeerkrankungen, die entstehen, aus denen ich irgendwann nicht lebend rauskomme. So. Mhm. Dementsprechend bringe ich so viel weitere Punkte durch die Zuckerzunahme mit an Erkrankungen, die entstehen können, sodass ich sagen kann, das ist der Grund, warum ich Zucker aus meinem Ernährungsplan raus haben möchte. Mhm. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist noch, den Zucker, den ich mir zuführe, und da ist es in dem Fall vor allem nachgewiesen über die Fructose, wird eben direkt in der Leber, geht direkt in die Leber, wird da entsprechend zu Triglyceriden und eben auch zu Fetten umgebaut. Bedeutet, der Fettstoffwechsel, der Fettabbau in der Leber geht nach unten, also wird gehemmt. Und ich fange an, dieses gewonnene Fett in die Organe und eben vor allem in die Leber einzubauen. Das heißt, ich bekomme eine sogenannte NASH, eine nicht alkoholische, und dann kommt Steatohepatitis, das ist der Fachbegriff für Fettleber. Also eine nicht durch Alkohol hervorgerufene Fettleber.
Also ganz kurz krass. Also ich kann, also mir, man sagt ja immer so, irgendwie Alkoholleber, das kann man eine Zuckerleber haben.
Genau. Und das Ding ist, das, was am Ende abläuft und bei rumkommt, ist eigentlich komplett identisch. Also es geht quasi nur zwei Wege, dass man sagt, du hast eine Fettleber, die später zu Leberzirrhose und kompletten Organversagen etc. führt, oder eben Leberzirrhose ein sehr hohes Risiko für Leberkrebsentstehung hat. Woher die Fettleber kommt, ist fast egal. Es gibt halt nur zwei Wege. Einmal, ich habe sie mir niedergetrunken, um es ganz vorsichtig zu sagen, durch Alkohol, oder ich habe eben einen zu hohen Zuckeraufnahme, die dann in der Leber zu der Verfettung führt. Mhm. Also dementsprechend habe ich hier eigentlich, egal welches Erkrankungsbild ich jetzt genannt habe, das sind alles Erkrankungsbilder, die wirklich am Ende tödlich ausgehen.
Ja. Ja?
Und dementsprechend ist das der Hebel, warum ich sage, ich möchte Zucker aus meinem Leben raushaben, um eben diese Negativeffekte nicht zu haben. Und diese Effekte auf Zucker sind nachgewiesen. Also da weiß man, dass das passiert. Und beim anderen, mit den Zuckerersatzstoffen, habe ich eben, weil das Ganze insulinneutral, weil es kalorienneutral ist etc., habe ich diese Effekte eben nicht. Das heißt, ich verhindere einen Anstieg des Risikos, diese Erkrankung zu bekommen. Ganz wichtig, ich verhindere nicht die Erkrankung, aber ich verhindere den Anstieg des Risikos, sowas zu bekommen. Und damit habe ich einen riesengroßen Risikofaktor weniger. Das Krasse ist aber bei dem Zucker, dass es diese Effekte, gerade eben hinsichtlich entzündlicher Prozesse, Diabetesentwicklung, Fettleber, dass die auch eintreten, wenn ich sogenannt isokalorisch mich ernähre. Also sprich, dass ich mir am Tag so viel Kalorien zuführe, wie mein Körper verbraucht. Also nicht, dass ich sogar drüber bin, wo ich zunehmen würde, sondern wenn ich sage, nee, ich achte auf meinen Kalorienintake, damit ich quasi kein Gewicht zunehme, gab es Studien, die eben gezeigt haben, dass selbst bei Gewichtsneutralität, ohne Gewichtszunahme, auch hier das Risiko in entsprechenden Mengen, das Risiko hochgeht, Krebs zu bekommen, Diabetes zu bekommen, teilweise auch sogar wirklich bis zu depressiven Zuständen, also auch emotional kann sich's verändern. Und das sind halt schon Sachen, wo ich sage, okay, ich achte eigentlich auf mein Intake, aber der Zucker macht unterschwellig trotzdem ein Thema. Ja?
Was eine total krasse Aussage ist. Ne? Also wir halten also einmal fest, wenn ich mich also nur noch von Zucker ernähre und darauf theoretisch auf meinen Kalorienbedarf komme, dann ist das ganz schön schlecht für mich. Und jetzt das Gegenteil davon wäre, also es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel dich nur über Proteine ernährst und über Fette ernährst, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht ideal, aber genau, deutlich
jedes
besser.
Jedes Extrem hat so seine Downside, ja?
Ja.
Aber trotzdem wahrscheinlich noch besser, als wenn ich sage, ich möchte einfach nicht zunehmen, dafür brauche ich so und so viel Kalorien. Ich esse nur Zucker, komme auf das Kalorien, wunderbar. Nein, dann habe ich trotzdem diese Effekte.
Also selbst wenn ich nicht durch zu viel Zucker zunehme, weil ich immer im Kalorienbudget quasi bleibe, habe ich trotzdem erhöhtes Risiko für Krebs, auch für Diabetes etc.
Ja.
Was ja wie diese, also waren die Gefährlichkeit von diesem irrmischen Konsum echt unterstreichen sollte. Das sagt es ja eigentlich aus.
Absolut, ja. Ganz genau. Und ja, man muss sich halt auch mal überlegen, wo komme ich her? Also es werden ja immer ganz nett so diese Höhlenmenschen, Steinzeitmenschen Vergleiche gebracht, aber es ist natürlich so ein bisschen was dran, weil was hatten wir zu dieser Zeit? Man hat halt geschaut, dass man irgendwelche Beeren gegessen hat. Da ist ein bisschen Fruchtzucker mit drin. Dann hat man halt irgendwas erlegt und gemacht. Aber wir haben, vielleicht hat man mal einen Honig gefunden. Ja? Aber es gab einfach nicht diese Lebensmittel, in denen überall Zucker in der starken Form zugeführt war. Klar habe ich irgendein Getreide mal gemahlen. Später hat man mal Kohlenhydrate in komplexer Form zu sich genommen, aber es war immer noch in einem Verhältnis, in der Relation, aber ich hatte nie diesen Überschuss. Bis halt irgendwann die Industrie verstanden hat, dass man Zucker bauen kann und der Körper natürlich immer getriggert ist, wenn du Zucker schnell Energie, viel Energie aufnehmen kannst, dann sammelt es an, weil du musstest ja auch Hungerphasen überbrücken. Also man hat nie gewusst, wann kommt wieder was. Und dementsprechend ist es natürlich so ein Punkt, wenn ich schnell Zucker bekomme und schnell Energie, ist es so ein Positivtrigger auf den Kopf, dass er sagt, solange du es haben kannst, nimm. Ja? Und dann machen wir es natürlich noch schwieriger, weil die Gesellschaft dazu übergegangen ist, das Ganze in ein Belohnungssystem mit reinzunehmen. Also,
ganz bevor wir da machen, also das heißt quasi, nur mal ganz, um es mal zu wünschen, also der Körper denkt, das ist Zucker, das ist quasi ein Diamant, das gibt es nur ganz, ganz selten. Nimm dir es auf jeden Fall so viel es geht.
Wenn du es bekommst, nimm so viel, wie du kannst.
Weil es so viel Energie dir auf einen Schlag gibt und es so selten ist. Da kommt unser Körper biologisch her.
Genau.
Und das ist aber jetzt gepaart mit einem quasi unbegrenzten, billigen Angebot von Zucker, weil wir als Menschen schlau geworden sind, das einfach so zu extrahieren.
Genau. Aber wir wissen, der Trigger kommt, also stelle ich es zur Verfügung.
Ja.
Und der Körper hat nicht den Regulationsmechanismus zu sagen, ah geil, ich habe ja viel davon jetzt. Ja. Insofern mache ich entspannt, weil ich kann es mir jederzeit holen, sondern es bleibt die ganze Zeit diese lebensnotwendige Teaser unterschwellig, der läuft, der sagt, wenn es kommt, nimm's.
Ja.
Ja, und es kommt halt die ganze Zeit und der Körper sagt die ganze Zeit, nimm.
Ja. Das ist ja wahnsinnig total gefährlich. Das
ist super gefährlich, ja. Ja, weil du halt ständig in Überschuss läufst. Ja. Und da muss man sagen, wir haben halt einfach Mühlen, gegen die wir hier anarbeiten, die sind immens, ja, weil wir haben eine Industrie, die packt überall Zucker rein, um uns genau diesen Trigger eben zu setzen. Wir haben wir haben Lebensmittel, die vollgestopft sind. Wir kommen überall zu jeder Zeit an Zucker ran. Also dementsprechend haben wir ein System um uns gebaut bekommen, dass wir eigentlich nur noch in einer Zuckerwelt laufen. Und von Konditionierung, wenn wir drüber sprechen, ist natürlich auch ein Riesenproblem. Ich hab selber zwei kleine Kinder, also ich weiß, wie hoch der Need da teilweise ist. Ja? Aber was macht man, wenn irgendwas megamäßig funktioniert hat oder wenn es sagt, komm, wenn du jetzt so und so mitmachst, dann gibt es irgendwie was Süßes. Ja? Das heißt, das Kind wird eigentlich, wo es überhaupt nichts dafür kann, darauf geprimed, wenn ich was toll gemacht habe oder wenn ich brav mitmache, dann gibt es Süßigkeiten. Das heißt, die Verbindung, ich mache was und es ist geil und das Besondere ist der Zucker, hängt dann natürlich auch mit drin. Ja, und damit ist Belohnung, das Belohnungsgut immer der Zucker, der mit reinkommt. Mhm. Und damit haben wir ein Konstrukt mit Industrie und emotionaler Bindung. Das zu brechen ist unglaublich schwierig.
Ja.
Für ein Thema, wo ich weiß, dass selbst wenn ich in moderaten Mengen zu mir nehme, immer noch schädlich ist.
Ja. Okay, und das ist also die Gefahr von Zucker wirklich. Also wir reden über einen Stoff, den der Körper quasi unbegrenzt abnimmt, wohl wissend, dass das ihm wirklich schadet auf langfristige Dauer, weil der Körper nicht darauf ausgebaut ist, diese ewige Abnahme auch wirklich erfüllt zu bekommen.
Mhm.
Und dazu reden wir über ein Priming von der Kindheitsbein an, dass man durch Zucker sie sich belohnt.
Mhm.
Und also ein sehr, sehr starkes Konstrukt, sehr starke Angewohnheit, die in der Gesellschaft drin ist. Und dem gegenüber sitzt dieser Süßstoff. Und
ja.
Was mir bei Zucker noch wichtig ist, also wir reden ja auch, also wir hören ganz oft quasi was wie, ja, Fruchtzucker. Das ist ja nur Fruchtzucker. Was hat es mit diesem Fruchtzucker, Industriezucker, wie man es damit auf sich?
Also.
Darf ich Früchte essen, Markus?
Ja. Das vorweg, ja. Auch hier, die Dosis macht das Gift. Ja, und das ist in der Tat ein Punkt, den man sonst auch mal häufig sieht, dass gerade bei zuckerkranken Patienten, also Leuten mit Diabetes zum Beispiel, die dann oft sagen, ja, ich esse ja so eigentlich gar keinen Zucker, aber dafür esse ich jetzt ganz viel Obst. Ja? Ja, wir sehen auch einen Anstieg des Langzeitzuckers oder eine Veränderung beim CGM zum Beispiel, weil Fruchtzucker trotzdem in der Struktur ähnlich ist zu dem Zuckermolekül. Aber oder eins vorweggenommen, ich hätte einen ähnlichen Effekt, wenn ich das reine Fruchtzuckermolekül an sich zu mir füge, dann hätte ich ähnliche Effekte. Habe ich aber so nicht. Und damit habe ich den Fall, dass im Obst...
Warum füge ich nicht nur allein das Fructosemolekül dazu?
Weil Fructose einfach halt im Obst in einem Komplettpackage kommt. Ja?
Okay, also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Ne? Also sozusagen,
genau.
Das eine ist sozusagen, packe ich mir den extrahierten Fruchtzucker irgendwo rein Dann ist es also genauso schlimm wie auch sonstiger Zucker.
Genau.
Aber wenn ich es als Gesamtpaket mit einer Frucht esse, genau,
dann habe ich Ballaststoffe mit drin bekomme quasi Helfer mit dazu, die diesen Effekt ein Stück weit aufheben oder puffern. Und dadurch habe ich einfach nicht so diesen intensiven Reaktion oder Wirkung dieses Zuckermoleküls.
Ah, krass. Ja. Okay, das ist ja echt dann wird es ja wirklich kompliziert, weil sozusagen, wenn du jetzt auf, gibt ja auch Süßigkeiten, drauf steht mit Fruchtzucker. Das wäre, ist genauso wie Zucker.
Genau.
Aber Süße durch Obst ist nicht so schlimm wie sozusagen
Süßigkeiten. Genau, weil ich da vor allem diese Ballaststoffe dabei habe.
Verstanden.
Genau. Okay. Genau. Und
das heißt, Obst darf ich essen.
Obst darf ich essen. Und auch da, klar, ich würde jetzt keine 70 Äpfel am Tag essen. Ja? Aber
Was sage ich meinem Pferd? Also Max, jetzt sind wir einmal durchgeflogen durch das ganze Thema. Also vielleicht einmal Fazit. Jetzt haben wir viel zu Süßstoffen gehört und zu Zuckern gehört. Mhm. Was soll ich denn jetzt machen, Max?
Ja, also mach keine Wissenschaft draus, sondern in der Tat schau, wo habe ich Zucker, und wenn du in irgendeiner Form Zucker zu dir nimmst, lass ihn weg. Fertig. Ja?
Also, das gilt auch für Früchte?
Früchte kann man ja essen. Ja?
Okay, weil du es gerade auf Zucker bezogen hast. Aber das muss man schon differenzieren.
Okay. Also überall, wo du irgendwie die Form von raffiniertem Zucker mit drin hast.
Okay.
Ja, industriellem Zucker.
Also reden wir Softdrinks, Süßigkeiten. Also das
Süßigkeiten ist sowieso. Das ist. So. Aber wenn du süße Getränke hast, dann guck drauf, ist es gezuckert? Ja. Dann nimm ein Getränk, also im besten Fall trink Wasser. Und wenn du es aber süß haben möchtest, dann nimm ein Getränk mit eben Süßstoffen oder Zuckerersatzstoffen. Mhm. Ja. Wenn du zum Beispiel auch für deinen Shake oder so, und du guckst, welche Milchformen oder ich nehme, guck, ob da irgendwie zusätzlich nochmal Kohlenhydrate, Zucker hinzugefügt wurden oder nicht. Also auch hier so wenig Zuführung wie möglich drauf achten. Süßigkeiten, man sagt, sowieso weglassen. Wenn ich Süßigkeiten essen möchte oder irgendwie einen Zwischensnack mache, dann nimm lieber ein Stück Obst. Mhm. Ja. Oder schau, dass du eben auch da wirklich das mit Zuckerersatzstoffen ersetzte Lebensmittel nimmst oder die Süßigkeit mit Zuckerersatzstoffen, fährst du immer besser, als wenn du raffinierten Zucker zu dir führst. Das ist ein bisschen was, wo man ein Gespür im Verlauf entwickeln muss, um mal zu sehen, wo ist, das ist erschreckend, wenn man da ein bisschen drauf achtet, wo eben überall Zucker zugeführt wurde. Hm. Aber du kannst keine zu niedrige Zuckerzufuhr haben. Ja, also je mehr du Zucker aus deinem Plan schreibst und streichst, desto besser ist der Weg, den du gehst.
Ach krass, also ich könnte quasi wirklich eigentlich sagen, wenn ich jetzt auf Null-Zucker-Diät fahre, mit aber Kohlenhydraten, wäre das für meinen Körper überhaupt kein Problem.
Absolut.
Okay, das ist dann auch da wiederum krass.
Differenzierung, komplexe Kohlenhydrate oder eben raffinierte Zucker.
Ja.
Ja, genau.
Spannend. Ja, spannend. Und das ist, glaube ich, das ist so auch unser, wir schauen ja immer, und das war auch so eines meiner größten Realisierungen als Laie, der hier zugekommen ist, Medizin ist wie auch alles andere im Leben, da gibt es nicht schwarz-weiß. Es ist immer ein Trade-off, den man irgendwie zu tun hat. Mhm. Und jetzt haben wir also den Trade-off, wir haben einmal was hochgradig süchtig machendes und was einfach langfristig nachweislich gefährlich ist, in den rauen Mengen, in denen es quasi in unserer Ernährung konsumiert wird, Zucker, gegenübergestellt mit einem Stoff, der nicht ideal ist, würde ich mal sagen, weil er hat seine Themen. Mhm. Punkt, ja, hat seine Themen, woraus ist auch Feuer, keine Ahnung, kann man alles darüber sprechen, aber wo potenziell irgendwie Themen sind. Aber wenn man das beides gegeneinander stellt, also wenn ich jetzt sage, es gab mal eine Maus, die hat, wenn sie das in maximal ungesunden Mengen zu sich genommen hat, einen Krebs entwickelt, gegenüber, es gibt halt einen haufenweise Studien, dass einfach Zucker einfach jede der großen Krankheiten erhöht, ist für mich als sozusagen jemand, der einfach nur eine logische Entscheidung treffen möchte, der Fall zu Süßstoffen schon klar. Und ich glaube, jetzt würde auch aber ganz sagen, Leute, die nur in der Theorie leben, sagen, ja, aber lass es doch ganz weg. Ja, aber, und das spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn man so eine Angewohnheit des Zuckerkonsums hat, der wirklich auch an einer Sucht neigt, kann ich gleich gerne mal was erzählen, was bei mir der Fall war, dann geht das nun mal nicht so einfach. Und dann ist sozusagen immer der Gedanke, find lieber ein neutrales Substitut, neutralen
Zwischenweg,
wenn du dafür einen echt schädlichen Stoff rausschmeißen kannst aus deinem Leben. Und diesen Trade-off, sagen wir quasi, solltest du tun. Und dann nur um aus meinem eigenen Nächstkästchen mal zu plaudern. Also bei mir war es wirklich so, ich habe bis Anfang 25, also letztes Jahr, habe ich schon wirklich viel Zucker zu mir genommen. Also wirklich so genascht. Also
bist du oft belohnt worden als Kind?
Ja, genau.
Vorbildliches Kind.
Genau, also wirklich so, das war für mich war schon normal, so am Abend nochmal so ein halbes Täfelchen Schokolade mir rein. Oder auch ein Dreiviertel-Täfelchen oder auch ein ganzes Täfelchen Schokolade mir zu mir zu nehmen. Das war wirklich so eine Angewohnheit, wo ich auch wirklich schwer runtergekommen bin. Selbes Geld für das süße, der süße Snack nach dem Mittagessen. War für mich auch, ich habe ganz oft genascht nach dem Mittagessen. Habe ich vom Attia, also Peter Attia, Outlive, das Buch, kenne ich vielleicht auch viele, die jetzt zuhören, gehört. Und da hat er eben berichtet über diese die Zuckerfettleber. Meinte auch, dass gerade bei schlanken Personen das nochmal schlimmer sein könnte. Ich habe total Panik bekommen, dachte mir, Wahnsinn, Thema Insulinresistenz. Ich bin jemand, der sehr viel Zucker isst. Ich habe hier wirklich ein Thema. Hab's dann eigentlich vom einen auf den anderen Tag komplett ersetzt. Und zwar mit folgendem System. Das Süße am Abend habe ich ersetzt durch ein Skyr mit Geschmackspulver. Es gibt so Geschmackspulver in so kleinen Dosen. Die haben Geschmack von quasi Haselnuss, Karamell, Pistazie, Erdbeere. Also jeglichen Geschmack kannst du damit quasi erstellen. Ist schön süß, cool. Ich habe den Snack nach dem Mittagessen durch einen Proteinriegel ursprünglich ersetzt. Und das lief gut. Aber hat sich auch nicht so voll gesund angefühlt, sondern jetzt laufe ich jedes Mal hole mir Proteinriegel und mache diesen Pulver hier rein. Aber was ganz spannend war, über mehrere Monate, wo ich das gemacht habe, habe ich mir dadurch meine Zuckersucht in Anführungszeichen, das ist jetzt völlig anekdotische Beweise, aber ich habe dieses Verlangen, dieses Craving nach Zucker ist bei mir verschwunden. Also ich habe quasi, der Süßstoff war genug süß, um mein Verlangen auszuschalten, aber es hat diesen Impuls nicht gegeben meinem Körper, dass ich diese Sucht quasi befriedigen muss. Ja. Und dadurch bin ich mittlerweile so, dass ich mittlerweile tatsächlich auch diese Süßstoffe wieder reduzieren konnte und zum Beispiel diesen süßen Snack nach dem Mittagessen nicht mehr brauche. Mhm. Wo ich sagen würde, hey cool, dass das so der Fall ist. Wo man ein bisschen aufpassen muss bei Süßstoffen ist, also ich habe das Gefühl, dass ein deutlich stärkerer Gewöhnungseffekt eintritt. Also gerade bei diesem Geschmackspulver, da fängst du an mit so einem halben Schäufelchen, dann machst du ein ganzes Schäufelchen, dann machst du ein zweites Schäufelchen, dann machst du irgendwann gar kein Schäufelchen mehr, sondern schrubst einfach nur so rüber. Da gibt es schon einen Gewöhnungseffekt, wo man, glaube ich, ein bisschen so einfach bewusst für sein sollte. Aber ich muss echt sagen, mit diesem System der Süßstoffe hat es mir wirklich sehr, sehr geholfen. Ich habe dazu gemerkt, ich hatte auch ein paar Verdauungsthemen durch die Süßstoffe. Habe dann einfach meine Zufuhr an wirklich Ballaststoffen erhöht. Ich habe mit Haferkleie angefangen zum Müsli. Mache jetzt Flohsamenschalen dazu. Und dadurch sozusagen, läuft da quasi auch wieder alles, wie es soll. Ich glaube, das ist nur so meine Erfahrung quasi zu meiner Reise dazu. Ja. Markus, wie war es bei dir? Oder was hast du so für Gedanken zu dem Thema persönlich?
Also ähnlich. Also ich bin auch durchaus mit Zucker groß geworden und habe es andersrum sogar noch mal immer intensiver gemerkt, dass gerade auch am Ende in der Zeit, wo ich noch Leistungssport gemacht habe, wo man gesagt hat, komm, jetzt sind die letzten zwei Runden, jetzt musst du einfach nochmal Energie hochfahren, da knallst du dir alles rein, Hauptsache du hast Energie. Da hat man natürlich auch diesen mentalen Trigger nochmal gehabt, das hilft mir jetzt und führt dazu, dass ich nochmal die Leistung abrufen kann. Bei mir aus auch durchaus so Themen, auch zu Studienzeiten noch, wenn ich dann abends irgendwie noch gelernt habe und dann fit zu bleiben etc. Also da habe ich schon ziemlich Raubbau mit meinem Körper betrieben. Für mich kam eigentlich der Punkt, wo ich in der Praxis war und die Patienten hatte, die zu mir kamen, um abnehmen zu wollen. Und man eben dann auch gesagt hat, hier, sie sollen dies und jenes machen und einfach mal auf eben auch auf Zucker oder was weiß ich was zumindest reduzieren. Ich bin jemand, der nicht schwarz-weiß geht und sagt, sie sollen das jetzt erstmal alles weglassen, weil dann ist klar, dass das Verlangen zu groß wird. Und halt die meistens an, so mal ein paar Wochen zu reduzieren und dann irgendwann sage ich ihnen, sie sollen es jetzt mal komplett weglassen. Und ich schon jemand bin, der ziemlich vieles von dem selber mit praktiziert, beziehungsweise auch immer wieder mal versucht, von dem, was ich meinen Patienten abverlange. Mhm. Weil nur dann kann ich es auch einfordern quasi. Und war dann eben in dem Weg auch so ein Punkt, wo man sich eben selber nochmal hinterfragt hat und gesagt, okay, was machst du eigentlich alles? Mhm. Ich habe das im Vorfeld bei Alkohol schon sehr intensiv gemacht, weil ich gesagt habe, du musst definitiv mindestens 3 Monate, ohne mit der Wimper zu zucken, den haben zu können, dass du nicht das Gefühl hast, so, ach, jetzt mal ein Glas Wein am Abend oder so, wäre schön, sondern du musst mental entkoppelt sein dahingehend. Mhm. Und dann hatte ich das für mich eigentlich aus dem Rationalen heraus gesagt, okay, das ist im Zucker eigentlich ähnlich, und habe dann quasi so einen Cut gemacht, wo ich dann auch 3 Monate alles weggelassen habe, und da ist genau der Effekt eingetreten, wie du es auch beschrieben hast, dass man mit der Zeit einfach komplett von dieser Zuckersucht wegkommt, diesem Gefühl, dass man das jetzt braucht. Und dann ist es eigentlich verhältnismäßig einfach, weil man an sich mit dem Thema dann spielen kann, weil dann weißt du, wenn du dann eben irgendwie doch mal Zucker dabei hast, dann ist es halt mal, und dann ist es in Ordnung. Mhm. Und die Welt geht nicht unter, aber es ist eben nicht dieses repetitive, dauerhaft immer wieder kommende, wo du dich belastest. Und ich habe auch dann einiges über Zuckerersatzstoffe laufen lassen. Da ist es allerdings so, also ich habe ein Thema mit Verdauung gehabt und habe einfach mich durchprobiert von den verschiedenen Zuckerersatzstoffen, was funktioniert, was nicht, und weiß einfach jetzt mittlerweile so mein Ernährungsbaukasten, wo ich sage, das kann ich machen, das kann ich nicht machen. Hab oder weiß, wann ich in Anführungszeichen mir mal die eine oder andere Ausnahme gönne oder erlaube. Aber an sich ist es so, dass ich eben schaue, dass ich es wirklich auf die Kohlenhydrate, die so allgemein durchlaufen, beziehungsweise wohlwissend eingerechnet, der Teil an Zucker, der teilweise Lebensmittel zugeführt ist, dass ich den einfach mit aufnehme, zwangsläufig. Und ich damit eben eine Zusatzbelastung von anderen weglassen möchte. Aber an sich ist es schon, man geht erstmal durch einen Moment, wo man merkt, wenn ich mich von Zucker entwöhne, dass der Körper sagt, nimm mir diesen Diamanten nicht weg. Mhm. Ja. Und diese mentale Stärke braucht es einmal. Mhm. Und dann wird es aber echt entspannt.
Mhm. Hast du es mal bei deinen Kids probiert, denen anstatt Süßigkeiten zu geben, einfach so einen leckeren Proteinriegel zu geben? Also hat das dieselbe Wirkung?
Das hat für die total denselben Effekt. Also es ist sogar eher, dass wenn die so irgendwie mal was mitbringen und sie sehen, dass ich einen Proteinriegel esse, wollen sie eigentlich eher den Riegel haben.
Okay.
Ja, also genau.
Es ist schon spannend, weil man auch sich gerade überlegt, okay, bei uns beiden, wahrscheinlich wurde in den Kindern das schon sehr stark einfach ausgebaut, dieses Muster.
Generation, wo das großzügig reingenommen wurde, ja.
Definitiv. Weil wir nicht eine Generation sind, ne? Das ist
ganz wichtig. Du hast die Ausläufer noch mitbekommen. Ja,
aber wir schon auch gegangen, das einfach auch da bei den Kindern darauf zu achten, weil es eben so wegweisend auch fürs Leben ist. Ja. Ja. Ja, cool. Das heißt, ich glaube, da haben wir jetzt einmal eine schöne Hafenrundfahrt zu dem Thema,
gemacht. Du weißt schon, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn du von den Mediziner über die Hafenrundfahrt sprichst, ne? Aber das kommen wir in einem anderen Thema mal drauf.
Okay. Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Stichwort ist Krebsvorsorge, aber da kommen wir irgendwann
okay.
nochmal.
Ah, okay, ja. Das ist ein Insider, müsst ihr euch nicht merken, die zu hören. Genau, also das hoffe, das gibt erstmal einen grundsätzlichen Anhaltspunkt. Und vielen Dank dir, Markus, für deine Einschätzung dazu.
Gerne.
Und auch die Stolz aus deinem Leben. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Danke dir.
Wir erzählen dir, wie du Longevity für dich im Alltag umsetzen kannst. Und zwar machen wir 2 Live-Webinar-Termine, für die du dich ab sofort anmelden kannst. Das Ganze ist 100% kostenlos, findest du unter invocation.de/longevity. Auf keinen Fall verpassen und viel Spaß dabei.